SWR 2 Forum.
Glücklos in die Zukunft, wohin steuert die SPD? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Andrea Nahles ist zurückgetreten, heute vom Amt der SPD-Parteivorsitzenden, morgen vom Amt der SPD-Fraktionsvorsitzenden und irgendwann demnächst vom Amt der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Mehr Abschied geht nicht. Und das bei einer Frau, die Politik erfahren und kampferprobt ist wie kaum jemand sonst. Das ist mehr als eine persönliche Tragödie, es ist vielleicht das Vorzeichen eines politischen Erdbebens. Die SPD bricht in sich zusammen, die Koalition rutscht tiefer in die Krise, die CDU rutscht gleichfalls ab. Man spürt, dass da etwas in Bewegung geraten ist, was tiefer geht als die üblichen politischen Kontroversen. Was wird aus der SPD? Kann sie sich als Volkspartei behaupten oder verliert sie diese Rolle? An die Grünen vielleicht? Und welche Zukunft hat dann auch die Union oder aktuell die Regierung Merkel? Dazu diskutieren hier im SWR2-Forum Professorin Christine Landfried, sie ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin von der Universität Hamburg, Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog. Er vertritt den Wahlkreis Kaiserslautern, ein Rheinland-Pfälzer, Herr Herzog. Sie kennen Andrea Nahles seit vielen Jahren. Gestern Vormittag kam die Meldung von Ihrem Rückzug aus der Politik. Kam für Sie dieser Schritt überraschend oder hatten Sie ihn irgendwie erahnt oder vielleicht sogar erwartet?
Er kam überraschend, auch wenn nach der Überraschung irgendwo sich das Gefühl breit gemacht hat, sie hatte keine andere Wahl, als diesen Schritt zu gehen. Wäre diese Entscheidung nicht getroffen worden, würde ich hier jetzt sitzen, vollgepackt mit Stresshormonen im Hinblick auf die Entscheidung morgen in der Fraktion, wie wird das Wahlergebnis für Andrea Nahles ausgehen. Und ich glaube, sie hat völlig richtig entschieden, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen und was sie macht. Also im Nachhinein muss ich sagen, erklärt es sich für mich. Aber als ich das erfahren habe, war ich nicht nur überrascht, sondern auch erschrocken, bin auch niedergeschlagen und ratlos.
Und spontan gedacht haben Sie was? Das ist eine Entscheidung aus dem Bauch heraus oder rationales Kalkül?
Das war eine Entscheidung, die vom Herzen kam. Andrea Nahles hat für Politik gelebt, sie hat die SPD geliebt, aber diese Liebe ist nicht erwidert worden von Teilen der Partei. So wie man Andrea Nahles behandelt, behandelt man noch nicht mal den politischen Gegner oder Feind. Das haben einige gemacht in der SPD und das hat ihr, glaube ich, klar gemacht, dass sie keine Ruhe bekommen wird und nicht den nötigen Rückhalt, wie er selbst formuliert hat.
Frau Mika, die Frankfurter Rundschau gilt als eine Zeitung, die gern auch von Sozialdemokraten gelesen wird. Haben Sie ein freundliches Wort für das, was da gerade in der SPD und mit der SPD geschieht?
Ich habe aus persönlichen Gründen ein freundliches Wort, denn ich stamme aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Nicht etwa, dass meine Eltern in der Partei wären, aber sie haben immer SPD gewählt und ich glaube, wir waren wohl die einzigen Spätaussiedler aus Polen, die sich nie weiter nach rechts bewegt haben als bei der SPD, also oder als zur SPD. Deswegen, auch wenn es wenn ich selbst diese Partei nicht etwa wähle oder sie meine Lieblingspartei ist, habe ich eben ein sentimentales Verhältnis zu ihr. Das ist eine tiefsitzende Prägung und deswegen leidet nicht nur meine Mutter, sondern ich auch sehr darunter, was in der SPD zurzeit passiert. Und im Gegensatz zu Ihnen, Herr Herzog, also ich verstehe das aus Ihrer parteiinternen Sicht, aber ich glaube, Andrea Nahles hätte sehr wohl eine andere Wahl gehabt. Wahrscheinlich nicht mehr, nachdem sie selbst den Schritt nach vorne gemacht hat und den Fraktionsvorsitz sich vorab sichern wollte durch die vorgezogene Wahl. Das war sicherlich ein Fehler, aber ich verstehe auch nicht, das wäre eine Frage an Sie, wie kann eine Parteivorsitzende, wie kann eine Fraktionsvorsitzende so wenig Menschen um sich haben in der Partei, die es gut mit ihr meinen und die ihr auch entsprechend gute Ratschläge geben?
Wir lassen Herrn Herzog gleich antworten. Zunächst nochmal Frau Landfried, die dritte in unserer Runde. Frau Landfried, wenn jemand wie Frau Nahles so spektakulär scheitert, liegt das dann an ihr selbst? Hat sie sich vielleicht verzockt, wie eben Frau Mika meinte? Oder liegt es an der Partei? Oder ist es überhaupt eine Tradition, dass man dort sowieso nur ein Jahr lang an der Spitze sein kann? Liegt das möglicherweise an dem sozialdemokratischen Ökosystem, dass es eine Frau auch besonders schwer da hat? Was meinen Sie?
Da kommen sicher verschiedene Gründe zusammen. Ich würde zunächst mal sagen, natürlich ist die Sozialdemokratie schon lange in einem Abwärtstrend. Und Andrea Nahles hat ja den Parteivorsitz zu einem Zeitpunkt übernommen, wo es sehr schwierig war. Ich glaube, da hätte jeder Mann und jede Frau Probleme gehabt. Und ich denke mal, mit den Ergebnissen der Europawahl war das natürlich jetzt doch so extrem, dass ich das nicht alleine jetzt auf eine Person zurückführen würde. Natürlich muss sie als Parteivorsitzende, muss sie die Verantwortung übernehmen. Und ich würde Frau Mika zustimmen, dass es bestimmt ein Fehler war, dass Andrea Nahles jetzt gerne schnell die Diskussion beiseite geschoben hätte und gesagt hat, lasst uns doch am Dienstag schon neu über den Fraktionsvorsitz abstimmen und dann müssen diejenigen, die mich jetzt kritisieren wollen, mal aus ihrer Verdeckung rauskommen. Das wurde natürlich interpretiert, dass man sich gesagt hat, naja, sie möchte das jetzt sozusagen alles abbügeln und möchte da schnell zur Tagesordnung übergehen. Ich denke, das war ein persönlicher Fehler, dass sie hier doch versucht hat, strategisch etwas zu machen, statt sich der Kritik jetzt zu stellen und ganz normal abzuwarten, den Termin, wo geplant war, über den neuen Fraktionsvorsitz abzustimmen.
Zumal es ja auch der SPD wahnsinnig schadet. Also wenn man sich das Chaos anschaut, wie will diese Partei bis zum Herbst wieder so zur Ruhe kommen, dass sie vernünftige Landtagswahlen hinlegt? Das ist doch kaum vorstellbar.
Frau Mika, Sie haben da gerade eben ein ganz interessantes Phänomen angesprochen und Herrn Herzog auch direkt gefragt. Deshalb greife ich das gerne nochmal auf. Wie ist das überhaupt vorstellbar, dass jemand an der Spitze einer Organisation praktisch von Knall auf Fall einsam wird?
Also ich denke nicht, dass Andrea Nahles einsam war. Sie hat viele Freunde, Unterstützer innerhalb der Fraktion und der Partei. Nur die werden nicht sichtbar, weil ein freundliches Wort über Andrea Nahles hat keinen Nachrichtenwert. Wenn aber Florian Post aus München tönt, dass Andrea Nahles völlig ungeeignet ist dafür, dann bekommt er natürlich in allen Medien entsprechend Raum eingeräumt. Also der Kritiker hat natürlich mehr Möglichkeiten als der Befürworter. Aber ich will Frau Mika widersprechen, ob Andrea Nahles echt eine Chance gehabt hätte, diesen Prozess anders zu steuern. Es ist ja nicht erst in den letzten Tagen passiert, sondern wir erinnern uns an ein unsägliches Interview des früheren Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden Gerhard Schröder, der ihr sozusagen dem Politprofi Andrea Nahles nahegelegt hat, sie würde sozusagen Amateurfehler machen. Auch der andere Vorsitzende.
Und Sie finden, dass Gerhard Gabriel, Schröder, der Macho, der jede Frau irgendwie versucht hat zu bashen, in der Politik recht hat.
Und vor allen Dingen Frauen, die besser sind wie er. Mhm. Also das ist sicherlich auch, können wir noch darüber reden, ein Thema, von dem ich der Auffassung bin, mit einem Parteivorsitzenden wäre nicht so umgegangen.
Genau.
Das ist also Teil eines Prozesses. Andrea sollte so sagen, wundgeschossen werden. Und das hat ja zugenommen und mit dem Ergebnis der Europawahl, das, ich will es keinesfalls irgendwie relativieren, aber das vorletzte Ergebnis der Europawahl war nach meiner Erinnerung so um die 20, irgendwie viel Prozent. Also lag in der Größenordnung dann des Bundestagswahlergebnisses. Das kann man ja Andrea Nahles alles nicht anlasten, die erst wenige Monate Partei- und Fraktionsvorsitzende war. Aber darum ging es ja nicht, sondern es gibt ewig Unzufriedene mit der Agenda-Politik, ewig Unzufriedene mit der Entscheidung zu einer Koalition mit der Union. Und die haben jetzt einfach die Gelegenheit gesucht, Andrea Nahles loszuwerden. So will ich das jetzt mal zuspitzen.
Aber Herr Herzog, Andrea Nahles hat bei ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende gesagt, dass sie sozusagen die Wunde, die Hartz IV geschlagen hat, heilen wolle. Und hat sich ja ganz klar von den Schröderschen Entscheidungen in diesem Zusammenhang distanziert, nachdem die Partei über viele Jahre immer so scheibchenweise versucht hat, so ein bisschen Hartz IV zu korrigieren. Das heißt, wieso sollte ihr jetzt in der Richtung noch ein Vorwurf gemacht werden? Ich verstehe und bin auch der Meinung, dass sie ein spätes Opfer der Schröderschen Politik geworden ist, weil Gerhard Schröder hat der SPD die Seele genommen. Er hat der Programmpartei SPD, die hat er dort verwundet, wo sie meiner Meinung nach zu wenig Widerstand geleistet hat. Sie hat es mit sich machen lassen, aber wo sozusagen der Kern ihres Selbstverständnisses liegt. Und daran sind ja bisher alle Parteivorsitzenden seit Schröder immer wieder vor die Wand gelaufen.
Frau Micker, ich denke nicht, dass es um Inhalte ging in diesem Mobbing gegen Andrea Nahles. Weil Sie haben das zutreffend beschrieben.
Sie meinen nur wegen ihrer lächerlichen, peinlichen Auftritte?
Wegen dem, was ich beschrieben habe, also die grundsätzlichen Gegner von der Agenda, der früheren Agenda-Politik, wo ja Andrea Nahles für Schröder auch in der Fraktion immer wieder mitgeholfen hat, die Mehrheiten zu organisieren. Dafür wird ja auch Andrea Nahles immer noch verantwortlich gemacht. Die grundsätzliche Ablehnung einer weiteren Koalition mit der Union. Und dann war natürlich der wirksamste Hebel die teilweise missglückten Auftritte von Andrea Nahles oder wenn sehr gezielt aus einer langen Rede nur eine kurze Passage publiziert wird und damit ein ganz falsches Bild erzeugt wird. Das waren die ausschlaggebenden Gründe. Und wenn Sie sich anschauen, was in den letzten Stunden über Andrea Nahles gesendet wird, dann war es auch nicht die Diskussion der letzten Monate, die uns inhaltlich vorangebracht hat mit Sozialstaat 2025 und den auch von Ihnen beschriebenen Abwendungen von einigen Dingen, die klar zu korrigieren waren. Das ist ja alles innerhalb der Partei passiert und durch Hubertus Heil sogar schon in Regierungshandeln umgesetzt worden oder soll umgesetzt werden. Das hat alles keine Rolle gespielt in der Debatte der letzten Woche.
Da wäre ich vorsichtig, ob man das so sagen kann. Ob man sagen kann, naja, es waren eben diese wirklich manchmal peinlichen Auftritte und natürlich sowas, wenn Kritik kommt, da die Medien schreiben eher lieber über Katastrophen und über etwas Negatives. Und wenn jemand gelobt wird, schreiben sie nicht darüber. Es hat schon auch damit zu tun, die Personen sind wichtig, aber die Programme auch. Und Andrea Nahles steht ja auch dafür, dass sie sagte, wir wollen die SPD erneuern, als sie das in dieser schwierigen Situation übernommen hat. Und hier muss ich sagen, hat die SPD insgesamt, aber verantwortlich für die SPD, eben jetzt die Parteivorsitzende, nicht ein Thema gefunden, das die Bürgerinnen und Bürger mit der SPD verbinden. Natürlich ist für alle Parteien jetzt die Umweltpolitik wichtig, aber niemand wählt die SPD für die Umweltpolitik. Und für mich ist es erstaunlich, weshalb eine so traditionsreiche Partei, die im Bereich soziale Gerechtigkeit und Arbeitswelt immer Kompetenz hatte, weshalb es ihr nicht gelungen ist zu sagen, wir müssen jetzt mal sehen, die Arbeitswelt in Kombination mit der Digitalisierung. Was bedeutet das? Die jungen Wählerinnen und Wähler ansprechen. Da war doch ein großes Thema, mit dem die SPD punkten könnte. Und meines Erachtens kommt zur Person, kommt auch das Programm. Und das Dritte, was dazu kommt, ist Kompetenz. Und ich denke, in allen drei Bereichen macht die SPD seit sehr vielen Jahren, also nicht erst seit Andrea Nahles Parteivorsitzende ist, seit sehr vielen Jahren macht die SPD hier ein sehr schlechtes Bild in allen drei Bereichen. Man spricht ihr kaum noch Kompetenz zu, nicht mal in ihren Urfunktionen Sozialpolitik. Die Programme sind einfach mehrere Punkte und etwas abarbeiten im Koalitionsvertrag. Ich möchte aber ein großes Thema haben, das ich, weshalb ich SPD wähle. Und bei den Personen muss man sagen, das war natürlich auch dieser häufige Wechsel an Parteivorsitzenden, der war schlecht. Denn man hat immer den Eindruck gehabt, die SPD möchte ihre schlechte Situation und das praktisch die Leerstelle des Programms durch Personaldebatten wieder korrigieren. Aber Personen alleine werden es nicht richten. Und deswegen ist jetzt auch die Situation, denke ich, doch sehr kritisch.
War das nicht auch ein strategischer Irrtum, zu glauben, man könne die SPD in der Regierung erneuern und eben nicht in der Opposition, wie man das ja ursprünglich vorgehabt hatte, als die Grünen und die FDP und die Union noch über Jamaika gesprochen haben? Andrea Nahles hat sich sehr eingesetzt für diese große Koalition mit Elan, mit Eloquenz, mit der schieren Wucht ihres Willens, hat sie die Mitglieder damals überredet. Zitat, es sei doch Blödsinn, verdammt nochmal, dass das Heil in der Opposition liege. Aber Aber dann konnte die SPD niemals die vielen Erfolge, die sie ja durchaus gehabt hat in der Sozialpolitik, mitnehmen. Für den Mindestlohn wurde jetzt Angela Merkel bejubelt in Harvard, als sie ihre Ehrendoktorwürde bekam, aber eben nicht Andrea Nahles, die das Thema auf den Tisch gebracht hat.
Herr Ihm, was Frau Landfried gesagt hat, dem will ich nicht widersprechen, sondern sogar einen Teil davon ausdrücklich für richtig befinden. Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung noch mal schnell reingeschaut in unser dickes Papier von über 100 Seiten aus Fehlern lernen, wo wir den letzten Bundestagswahlkampf wirklich versucht haben, objektiv zu analysieren, was ist da alles schiefgelaufen. Und was Frau Landfried angesprochen hat, ist auch jetzt im Europawahlkampf und vorher in der Phase der Erneuerung der Partei nicht passiert, wirklich ein Thema klar zu besetzen und es für die Leute wirklich nachvollziehbar zu machen. Also wir sind auch wieder mit einem Bauchladen an Themen in die Öffentlichkeit gegangen. Und dabei sind solche Entscheidungen wie Sozialstaat 2025, Korrekturen an Hartz IV einfach untergegangen. Also diese Zuspitzung, die wir eigentlich als Fehler erkannt haben, dass es im Bundestagswahlkampf eben nicht gemacht worden ist, die ist jetzt wiederholt worden. Und das stellt sich für mich wirklich die Frage, wann lernt meine eigene Partei aus diesen Fehlern? Wann werden wir uns konzentrieren auf 1, 2, 3 Dinge und die dann aber sozusagen auch täglich runterbeten, dass es auch das eigene Parteimitglied irgendwann hört.
Naja, zumal, und dann Entschuldigung. Zumal, Herr Herzog, ich gebe Ihnen ja völlig recht, wenn man sich anschaut, wofür die SPD seit ihrer Gründung stand, nämlich dafür, die Arbeiter zu unterstützen, ihnen zu Rechten zu verhelfen, ihnen zu einer sozialen Absicherung zu verhelfen und so weiter und so weiter. Natürlich haben wir heute nicht mehr die klassische Arbeiterschaft, aber wir haben, wie ein Kollege das heute so schön schrieb, praktisch so etwas wie die digitalen Bergarbeiter. Mhm, ja. Die fahren nicht mehr in den Schacht ein, aber die fahren in ihre digitalen Fabriken, wo sie auch bei im Dunkeln sitzen vor ihren Bildschirmen und schuften, die sitzen in Startups, wo sie ausgebeutet werden und so weiter und so weiter. Also es gibt in der Arbeitswelt unendlich viele prekäre Verhältnisse. Es gibt junge Menschen, die sich von befristetem Job zu befristetem Job hangeln müssen. Das sind nur so ein paar Beispiele, warum die Arbeitswelt traditionell für die SPD immer wichtig war, heute es genauso sein könnte, wenn man es denn richtig anstellen würde. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, vielleicht liegt es eben auch an meiner alten familiären Verbundenheit zur SPD, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es dafür keine Wählerschaft gibt, keine empfängliche Wählerschaft. Und natürlich kann man Digitalisierung auch nicht betrachten, ohne sich Umweltfragen anzuschauen und so weiter und so weiter. Denn ich meine, auch ein Handy ist nicht ohne Umweltzerstörung zu haben, wie wir alle wissen.
Frau Mika, Sie alle haben ja, wir alle haben die Nachrichten eben um 5 gehört. Wenn Sie mal auf die SPD-Homepage gucken, dann werden Sie feststellen, dass Sie da nichts von alledem lesen können. SPD.de, da steht unser Ziel Solidarität, Zusammenhalt, Menschlichkeit und darunter sind 3 Blöcke zum Anklicken. Die Erklärung von Andrea Nahles, ein Antrag auf Parteimitgliedschaft und eine alte Meldung, in der Nahles als Parteichefin die Europawahl bewertet. Kein Wort nirgends von den Ereignissen des Wochenendes oder des Tages. Mhm. Was ist das denn für eine Partei, in der die Homepage weniger aktuell ist als die Zeitung von gestern?
Tja, das fragt man sich natürlich immer wieder. Und gerade wir haben ja jetzt erlebt bei der Europawahl, dass die Jugend jetzt wieder sich stärker politisch beteiligt. Und das ist ja was Positives. Sehr lange haben wir das kritisiert und haben gesagt, warum gehen die jungen Leute nicht zur Wahl? Sie tun es jetzt, sie engagieren sich. Aber es wird für sie schwer, eben eine Partei zu finden, wo sie sagen, da ist die Zukunft, da ist dieses Thema, was ja eben auch Frau Mika nochmal angesprochen hat, mit dieser Digitalisierung und Arbeitswelt, Digitalisierung und andere Bereiche. Das wäre ein wunderbares Thema für die Sozialdemokratie. Zugunsten der SPD muss man allerdings auch sagen, dass natürlich in einer großen Koalition ist das immer ein Mechanismus. Das, was da Gutes gemacht wird, das wird meistens dem größeren Koalitionspartner zugute geschrieben und der kleinere Koalitionspartner hat das Nachsehen. Ich denke, es sind ja einige Sachen gemacht worden in dieser Koalition, wo man sagt, das ist ja sinnvoll. Und die Früchte für diese sinnvolle Entscheidung sondern die trägt natürlich dann in dem Fall nicht die SPD. Sie haben das ja erwähnt mit dem Beispiel mit Harvard, mit dem Mindestlohn. Also das, die Früchte hat dann Bundeskanzlerin Angela Merkel davon getragen und das war ein ureigenes Anliegen der SPD. Also große Koalition auf Dauer ist natürlich auch ein Problem und das ist nun schon die dritte große Koalition und die SPD hat ziemlich dafür bezahlt.
Aber warum hat sie das auch gemacht? Ich meine, schon nach der ersten GroKo war klar, dass alle ihre Erfolge und ich meine, die SPD-Minister waren diejenigen, die politisch gearbeitet haben. Wenn man sich den Output der CSU-Minister nur mal so anguckt, dann weiß man, was auf der einen Seite geleistet worden ist und auf der anderen Seite nicht. Aber bereits nach der ersten großen Koalition hat die SPD gemerkt, es tut uns nicht gut. Nach der zweiten hat sie es doppelt und dreifach zu spüren bekommen. Und dann geht sie noch zum dritten Mal in eine große Koalition, obwohl es auch unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten unglaublich problematisch ist. Denn selbstverständlich ist dieser, wenn auch sehr pauschale Vorwurf, die Parteien sind ja verwechselbar, es gibt sozusagen nur noch einen politischen Einheitsbrei. Der hängt natürlich auch mit der GroKo zusammen, mit anderen Worten, das hat zum Beispiel auch den rechten Rand gestärkt.
Ja, aber sie wollte ja, die SPD wollte ja nicht die große Koalition. Also man muss ja die
gesamte. Sie hat's nur gemacht.
Ja, aber letztlich war das sehr schwierig zu entscheiden in der Situation, nachdem Jamaika gescheitert war, dass dann eine Partei wie die SPD sagt, na ja, also jetzt wird man nun schon zum Bundespräsidenten bestellt und im Grunde ist es eben schon eine Verantwortung, dass wir jetzt eine stabile Regierung haben und keine Minderheitenregierung. Das wäre ja so eine Alternative gewesen. Also in der Situation kann man sagen, war es auch schwierig, das zu entscheiden. Jedenfalls, wie sich jetzt rausstellt, war es für die SPD kein Plus.
Aber Frau Landfried, man kann es doch nur dann als schwierig für die SPD beschreiben, wenn sie diesem Mythos aufsitzt, dass Verantwortung nur in der Regierung zu tragen ist. In einer parlamentarischen Demokratie hat selbstverständlich auch die Opposition jede Menge Verantwortung und nimmt sie hoffentlich auch wahr. Und es war auch klar, dass es eine relativ schwache Opposition geben würde, wenn es erneut zu einer GroKo kommt. Das ist das eine. Zum anderen ist doch die Angst in Deutschland vor wechselnden Mehrheiten, die man sich zum Beispiel suchen muss, wenn es keine stabile Mehrheit in der Regierung gibt. Das ist doch eine völlig hypertrophierte Angst. Die ist doch gar nicht in dem Punkt nötig. Man kann sich doch zum Beispiel mit einer Regierung darauf einigen, dass man bestimmte Sachen mitträgt bei einer Minderheitsregierung, also dass bestimmte Themen, sagen wir mal Europathemen, hätte die SPD sicherlich mitgetragen an allen Punkten. Aber dieser Schrecken, wir haben eine Regierung, die hat nicht die Mehrheit, die muss sich die Mehrheiten thematisch suchen. Aber darum genau geht es doch. In einer lebendigen Demokratie muss man sich oder sollte man sich doch die Mehrheiten anhand der Themen suchen, die man durchsetzen will.
Nur, dass
man
das Frau Mika, bislang ich muss Ihnen da wirklich, ich muss so Ihnen da wirklich widersprechen, Herr Ihm. Das, ja, das muss okay. Ich jetzt loswerden, weil
werden
ich
los.
Durchlebe gerade wieder den Herbst 2017, wo wir als Sozialdemokraten ja wirklich klar erklärt haben, das Wahlergebnis heißt für die Sozialdemokratie Opposition und die anderen drei Parteien oder vier, wenn man die Union getrennt sieht, die wollen ja miteinander. Und sie haben das ja hier in Berlin zelebriert. Nach jeder Verhandlung standen sie auf dem Balkon und haben freundlich dem Volk zugewinkt, wir sind auf dem Weg, wir werden das alles ganz toll machen. Und wir als Sozialdemokraten haben uns auch schon inhaltlich, strategisch darauf eingestellt, dass wir die nächsten 4 Jahre Oppositionsarbeit machen und dabei auch den Prozess der Erneuerung widmen. So, es kam dann anders. Und Frau Mika, ich glaube, das ist der Unterschied, ob man in der Arena steht oder es von den Rängen aus beobachtet. Wenn Sie dann die Überlegung durchdeklinieren, Sie sagen, nein, wir gehen nicht in die Regierung, wir sind sozusagen in Opposition verliebt und es hätte zu Neuwahlen geführt. Und das war unsere Überlegung, auch meine ganz persönlich, ob das vom Wähler honoriert worden wäre, zu erklären, ich will nicht regieren. Ich halte mich in der Opposition für wichtiger. Das Zweite, Ich denke, Sie haben mit schwacher Opposition nicht gemeint, inhaltlich schwach. Ich will jetzt keine Parteipolitik machen, keinen Wahlkampf. Aber ich spreche ungern von einer großen Koalition. Die jetzige Koalition aus Union und SPD hat weniger Anteil im Deutschen Bundestag, als es die Schwarz-Gelbe hatte von 2009 bis 2013. Wir haben 4 Oppositionsparteien, die alle stärker sind wie die Oppositionsparteien bei der wirklich großen Koalition, nämlich von 2005 bis 2009, wo wir auch der kleinen Opposition, den kleinen Oppositionsparteien Sonderrechte eingeräumt haben in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Also das ist schon eine andere Situation. Wir sind nicht die große Koalition. Und wenn Sie sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat anschauen, dann geht es querbeet. Die Grünen haben dort eine Sperrminorität. Und wenn ich einige Landesregierungen mit grüner Beteiligung gedreht werden, oder ich nehme jetzt mal in der letzten Wahlperiode Bundesverkehrswegeplan, da ist sogar der linke Ministerpräsident Ramelow mit der Elektrifizierung einer Eisenbahnlinie dazu gebracht worden, dem ganzen Werk zuzustimmen in einer Paketlösung. So läuft dann das Geschäft.
Bevor wir uns
und
weiter...
Nochmal, Herr Ihm. Ja. Vor die Wähler zu treten, das sage ich Ihnen als Wahlkämpfer, der 6 erfolgreiche Wahlkämpfe bestritten hat, und zu sagen, ich will gewählt werden, aber ich will nicht riskieren, ich will nicht regieren, das könnte ich nicht.
Darum geht es doch nicht. Hätte die SPD regieren sollen, nur nicht mit einer großen Koalition.
Vielleicht lassen wir das an dieser Stelle einmal ein bisschen ruhen. Es ist interessant, historische Bezüge zu stellen, und es ist auch interessant, ein bisschen im Nebel zu stochern. Aber wir haben ja auch noch genügend Aktualität des Tages. Jetzt wird nämlich die SPD von 3 Stellvertretern geführt. Die haben sich heute Nachmittag vorgestellt. 2 Frauen, ein Mann, Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Heute sagten sie, kein Mitglied des Trios wolle für den Parteivorsitz kandidieren. Das Dreier-Trio also. Und da klingt schon durch, dass Malu Dreyer eine besondere Rolle in dem Trio einnimmt. Sie gilt als Hoffnungsträgerin, will aber partout in Rheinland-Pfalz bleiben. Das hat sie vorhin noch einmal bekräftigt. Hat denn die SPD jemanden, der fähiger ist als Malu Dreyer und attraktiver? Vielleicht Kevin Kühnert?
Also das, glaube ich, das zeigt etwas, was nicht nur für die SPD gilt, das gilt auch für die anderen Parteien inzwischen. Die Personaldecke ist dünn. Das sind gar nicht mehr so viele, die das auch machen wollen und die einem jetzt einfallen. Und wenn man jetzt mal diese 3 zusammennimmt, das ist, finde ich, keine schlechte Idee, zu sagen, für eine Übergangslösung verteilt man jetzt diese Last auf 3 Schultern. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt spontan überlegt, wer fällt einem ein, wer dann anschließend den Vorsitz übernimmt. Und ich gehe davon aus, dass das alle 3 auch wirklich so meinen, dass sie es nicht werden wollen, dann fällt nicht sofort einem jemand ein. Und das zeigt doch, wie wenig Personal da ist für solche Positionen. Und das ist auch eine gefährliche Entwicklung in den Volksparteien, wobei man ja kaum noch von einer Volkspartei bei der SPD sprechen kann.
Also ich finde entscheidend bei den 3 Personen ist, dass sie erklärt haben, nicht zu kandidieren und deshalb auch nicht das Gerücht aufkommen kann, da wird schon wieder im Hinterzimmer irgendwas ausgemauschelt, es wird jemand in die Startposition gebracht, um dann Parteivorsitzende oder Parteivorsitzender zu werden. Also das war für mich eigentlich die gute Botschaft daran. Ich kenne alle 3, schätze alle 3, ich denke, die werden die Arbeit gut machen.
Wären Sie denn für eine Urwahl, Herr Herzog?
Ja, die steht auch in unserer Satzung. Wenn mehrere antreten, können wir das machen.
Und eine überhaupt Doppelspitze auch?
Dafür entwickle ich immer mehr Sympathien. Wir haben das, auch das ein Teil des Erneuerungsprozesses, in der Parteisatzung bereits geändert. Also auf der Ebene der Ortsvereine, Gemeindeverbände, Kreisverbände kann bereits eine Doppelspitze installiert werden. Ich kann mir das auch ganz gut sowohl in der Partei als auch in der Fraktion vorstellen. Die anderen machen es alle und es würde uns helfen, in der Frage der Parität einen Schritt weiter zu gehen. Und lassen Sie mich noch was zu der Frage nach Namen sagen. Wer von Ihnen hat vor 1-2 Jahren noch gedacht, dass Herr Habeck oder Frau Baerbock einmal so klar die Vorsitzenden der Grünen sein werden mit all dem Zuspruch? Ich selbst habe die beiden dann niemals auf dem Schirm gehabt. Und warum soll es nicht innerhalb der SPD, und da bin ich mir sicher, gibt es Frauen und Männer, die ähnlich eine Karriere innerhalb der SPD machen können und jetzt noch aus der zweiten, vielleicht aus der dritten Reihe dann irgendwann zusammen. Deswegen klares Plädoyer von mir für eine Doppelspitze, die Partei führen können.
Aber Herr Herzog, wir reden jetzt wieder über Personal. Mhm. Eigentlich müsste doch der Weg umgekehrt laufen. Also, dass sich die SPD überlegt, was ist eigentlich unser programmatisches Profil? Was macht die Sozialdemokratie aus? Wo ist unsere Seele, die wir dann eben auch nicht nur untereinander streicheln können, sondern eben auch beseelt an die Wähler und Wählerinnen weitergeben können? Und jetzt wird über Personal geredet und die Inhalte?
Frau Mika, diese Kritik ziehe ich mir nicht an. Der Herr Ihm hat danach gefragt. Also ich habe darauf reagiert. Ich gebe Ihnen aber recht, die Inhalte sind viel entscheidender. Und es ist ja vor einigen Minuten hier in dem Gespräch auch davon gesprochen worden, die Digitalisierung, was bringt das für Konsequenzen für unsere ganze Volkswirtschaft und für Teile dieser Volkswirtschaft, insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur jene, die im Telekommunikationsbereich unterwegs sind. Auf dem Weg hierher hat mich der Taxifahrer gefragt, ob ich schon mal Uber bestellt hätte. So, das ist ein Teil der Digitalisierung, der sich auswirkt auf Bereiche der Beschäftigung, wo wir Jahre noch nicht daran gedacht haben. Und Andrea Nahles hat es inhaltlich auf dem Schirm gehabt. Sie hat von dem digitalen Kapitalismus gesprochen, hat gefragt, wem gehören die Daten? Inwieweit regulieren wir Arbeitszeiten neu? Also das Thema ist schon da und ich glaube, die SPD ist die Partei, jetzt mache ich doch ein bisschen Werbung für uns, die das am besten im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beantworten kann.
Glücklos in die Zukunft. Wohin steuert die SPD? Unser Thema im SWR2-Forum mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog, mit Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und der Professorin Christine Landfried aus Hamburg. Wir haben jetzt immer wieder mal über Inhalte geredet. Da fällt in aller Regel immer das Wort Narrativ. Gemeint ist damit eine starke Idee, auf der man dann eine große Erzählung aufbauen kann. Also in etwa so wie Willy Brandts, wir wollen mehr Demokratie wagen, das dann verbunden war mit einem Versprechen einer Gesellschaft, die sich öffnet, die neue Chancen bietet. Damals war die SPD die Partei des Fortschritts, aber Narrative, die fallen einem einfach nicht so in den Schoß, die kann man sich nicht einfach so ausdenken. Und charismatische Führungspersönlichkeiten, und darüber haben wir nun wirklich hinlänglich gesprochen, die wachsen auch nicht so auf den Bäumen und vor allem, wenn man eine nach der anderen verbraucht, dann ist das auch nicht so förderlich. Also, die SPD, sagen viele, brauche jetzt ein Narrativ, eine große Idee, etwa so wie die Grünen, die sagen Klima und darauf bauen die dann einfach ein Gedankengebäude auf. Könnte denn das Digitale dieser Weg sein, um die SPD als mehr als 150 Jahre alte Partei wieder flott zu machen für ein digitales Zeitalter meinetwegen? Macht man sich darüber Gedanken?
Ja, also wir haben das ja gerade von Herrn Herzog auch gehört, dass dieses Thema schon sehr oft angeschnitten worden ist bei der SPD. Aber es ist eben nicht gelungen, das so zu vermitteln, dass das ein großes Thema ist und dass man das insbesondere mit der Arbeitswelt und mit der sozialen Frage zusammenbringen kann. Dass man also sagen würde, die SPD hat eine lange Tradition im Bereich der Arbeitswelt, die wir so nicht mehr haben. Und Sie hatten ja vorhin erwähnt, ja, wir haben heute aber Arbeitnehmer praktisch im digitalen Bereich und wie schlecht geht's denen und wie sehr werden sie ausgebeutet? Und wie machen Firmen sozusagen da Kapitalismus und Gewinn draus? Und ich denke, das ist der SPD nicht gelungen, das so zu vermitteln, dass sie hier ein zentrales Thema sieht. Sie hat immer sehr viele Themen gehabt und da müsste man, denke ich, das braucht eben auch ein bisschen Zeit, sich doch mal hinsetzen, wie kann man das auch so verständlich machen, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja. Die
Herr Herzog sprach gerade von einem 100-Seiten-Papier, da steht ganz viel drin.
Ja, aber das ist zu lang.
Wenn das niemand kennt.
Das ist eben der Punkt. Das ist bei unseren Medien sind 100 Seiten zu viel.
Die eine Idee fehlt uns offensichtlich noch. Ist die SPD überhaupt noch kampagnenfähig jetzt in dieser Situation? Man hat im Augenblick den Eindruck, Ruhe ist jetzt erste Bürgerpflicht. Bloß nicht das ohnehin schon fragile Gebilde der GroKo weiter schwächen oder irgendwelche Eigenausflüge nehmen, wo man nicht weiß, wo es dann hinführt.
Na, zumindest liegt es jetzt sehr im Interesse der CDU/CSU, die Große Koalition zu stabilisieren. Denn wenn es zum Bruch käme, wenn es zu Neuwahlen gäbe, möchte die Union dafür natürlich in keiner Weise abgestraft werden, dass es nicht so richtig geklappt hat. Also gibt es ja ganz viele Friedenszeichen, unter anderem ja heute von Kanzlerin Merkel in Bezug auf die Große Koalition. Und ich glaube, die SPD ist mit so vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie es schafft, jetzt auch noch eine kleine Bombe in die GroKo zu schmeißen.
Naja, und das ist ja ganz klar, dass jetzt für die SPD wird es, denke ich, trotzdem eine große Frage werden, denn Andrea Nahles stand ja für die Große Koalition. Und da sie jetzt zurückgetreten ist, werden bestimmt die Stimmen innerhalb der SPD, die diese Koalition kritisieren und sie von Anfang an nicht wollten, diese Stimmen werden mehr Einfluss gewinnen.
Ist die SPD noch eine Volkspartei? Das wurde jetzt verschiedentlich bezweifelt, schon anhand der Prozentzahlen. Dann mit Blick auf die drei Landtagswahlen im Osten, die in diesem Jahr noch bevorstehen, kann die SPD noch für sich in Anspruch nehmen, diesen Titel Volkspartei zu sein?
Ja,
ganz wieso, klar. Herr Herzog, wieso?
Weil ich Volkspartei so definiere, dass diese Partei an alle Bevölkerungsteile ein inhaltliches Angebot machen muss, dass sie von ihrer eigenen Parteistruktur, von den Mitgliedern her, noch weitestgehend die Bevölkerung abbildet. Und ich habe ja in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlkampf gemacht, selbst für kommunale Gremien kandidiert. Und auf Ihre Frage noch, sind wir kampagnefähig? Ja, auch in der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz hat sich gezeigt, die SPD ist kampagnefähig. Also wir sind inhaltlich, personell und auch von Wahlergebnissen in einer Reihe von Ländern deutlich Volkspartei. Das lasse ich da auch nicht in Frage stellen, weil wir im Moment auf Bundesebene schwächeln. Ich hoffe, dass wir da wieder wegkommen. Zur Koalition noch einmal. Ja, jene, die kategorisch diese Koalition abgelehnt haben, haben im Moment Oberwasser. Ich will seriös sein in dieser Frage und sage, der Koalitionsvertrag sieht eine Sollbruchstelle vor. Beide Partner werden im Herbst, und jetzt ist die Frage, fängt der Herbst im August an oder ist er erst im Dezember zu Ende? Beide Partner werden sehr kritisch schauen, was wurde in dieser Zeit umgesetzt, was wird nicht mehr gehen mit dem Partner, und dann wird bei uns ein Parteitag entscheiden. Ich kann mich noch gut an einen Satz von Peter Struck erinnern innerhalb der Fraktion, der sich ja persönlich auch sehr gut mit Volker Kauder verstanden hat. Peter Struck hat einmal auf die Frage eines Abgeordneten gesagt, er braucht ganze 3 Tage, um eine Koalition zu beenden.
Das ist nicht viel Zeit. Wir sind alle ganz erschlagen davon. Ja. Also, aber dann aus parteitaktischen Überlegungen mehr oder tatsächlich aufgrund der inhaltlich programmatischen Aussagen. Was würde dann möglicherweise der größere Sprengstoff sein für die Große Koalition, Frau Landfried?
Also für die Große Koalition wären das die programmatischen Punkte. Das wäre eher der Sprengstoff jetzt. Gerade wenn wir jetzt sehen, jetzt haben wir 3 Personen an der Spitze, erstmal der SPD. Also dann wird das nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sondern auch innerhalb der SPD die Programmatik. Und es ist ja Herrn Herzog zuzustimmen, dass schon vom Programm her möchte die Sozialdemokratie alle Schichten der Gesellschaft ansprechen. Aber eine Volkspartei, die definieren wir ja nicht nur von der Angebotsseite her, sondern auch fühlen sich alle Schichten der Gesellschaft noch von der SPD angesprochen. Und da würde ich doch sehr zweifeln. Das hat dann schon was mit den Prozentzahlen bei den Wahlen zu tun. Da zeigt sich, dass doch immer mehr nur noch kleine Gruppen die SPD wählen, sich von ihr eben nicht mehr alle Schichten der Gesellschaft angesprochen fühlen. Und man muss, denke ich, bei der Frage, ist es Volkspartei oder nicht, beide Seiten sehen. Das, was sie anbieten im Wahlkampf für alle Schichten, ja, das ist noch Volkspartei, aber nicht mehr, wie das die Wählerinnen und Wähler empfinden.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie die SPD auf alles reagiert, was sozusagen auch nur ein Stückchen jenseits der Mitte liegt. Also nicht nur, dass sie das Umweltthema verpennt hat, sondern auch wie mit Kevin Kühnert umgegangen worden ist. Also ich meine, was hat Kevin Kühnert gesagt? Er hat gesagt, wir haben ein Problem mit dem Kapitalismus. Und dieses Problem wird ja wohl niemand bestreiten. Und die Partei, die eigentlich immer am Kapitalismus kritischsten war, zumal bevor es die Linke gab, die sagt, das darfst du aber nicht und halt gefälligst deinen Mund und halt dich zurück und du schadest uns. Und das kann es irgendwie nicht sein, weil damit werden doch auch vor allen Dingen junge Wählerschichten völlig vergrätzt, die das Gefühl haben, irgendwas stimmt in diesem System nicht. Irgendwas ist in diesem System, in dem wir leben, verdammt ungerecht. Irgendwie müssen wir es besser hinkriegen mit der Verteilung zwischen Arm und Reich. Und das scheint der SPD offenbar nicht wichtig zu sein, zum einen diese Gruppen zu erreichen und zum anderen sie auch mit den entsprechenden Themen zu erreichen.
Wir denken da jetzt vielleicht alle ein bisschen an dieses Video von dem YouTube-Influencer Rezo, das eigentlich die Zerstörung der CDU heißt. Aber wenn man sich's dann anschaut, dann sagt er immer Union, CDU und übrigens auch SPD. So eine Art Junior-Zerstörer. So wird diese Partei da abgehandelt. Das ist schon ein wirkliches Problem, was sich da zeigt. Andererseits laufen die jungen Leute jetzt ja, das zeigen auch die Zahlen, verstärkt den Grünen zu. Und die Grünen sehen sich in der vielleicht gar nicht so willkommenen Situation wieder, jetzt die SPD in der Rolle der Volkspartei beerben zu müssen. Können die Grünen Volkspartei? Was meinen Sie?
Ja, warum nicht? Also sie sind natürlich mit einem Thema groß geworden, sind ja aus einer sozialen Bewegung hervorgegangen. Aber man sieht das ja schon in den letzten Wahlkämpfen, haben die Grünen durchaus auch soziale Fragen angesprochen. Also die Grünen können eine Volkspartei werden und eben breite Schichten der Bevölkerung ansprechen und nicht nur in ihrem originären Kompetenzbereich der Umweltpolitik.
Also zumal man ja auch... Ja. Umweltpolitik nicht als singuläres Thema verstehen muss, sondern wenn man sagt, unsere Priorität ist der Klimawandel, dann ergibt sich ja unendlich viel daraus an politischen Handlungsmöglichkeiten und auch vor allen Dingen an politischen Handlungsanweisungen, die notwendig wären.
Und wenn die Grünen eine Volkspartei sind, was bliebe dann bei der SPD, was bliebe für die SPD, Herr Herzog?
Also zunächst einmal bei der letzten Bundestagswahl sind die Grünen ja die kleinste Fraktion geworden. Das merke ich immer im Deutschen Bundestag, wenn die Reihenfolge der Redner kommt. Die Grünen waren also vor über einem Jahr nicht so erfolgreich. Deswegen sollte man aufpassen, nicht eine einzige Wahl jetzt so hoch zu spielen, dass die Grünen jetzt diese Jugendpartei sind, auch wenn sie da, und das schaue ich wirklich ein bisschen neidvoll, weil sie haben eins hinbekommen, wo wir als SPD wirklich keinen Erfolg vorzuweisen haben. Wir haben uns ja nach der Bundestagswahl vorgenommen, jünger, weiblicher und digitaler zu werden. Und jetzt ist auch unsere Partei und Fraktionsvorsitzende weg. Und ich bin mal gespannt, wohin die Partei sich orientiert. Ob jetzt wieder, und ich sage das ganz böse, ich bin über 60, ich darf das machen, ob jetzt wieder ein alter Mann kommt. Also die Grünen haben es wirklich geschafft, inhaltlich sich neu zu positionieren oder deutlicher zu positionieren, ausreichend unkonkret zu sein, weil was heißt Klimawandel für den einzelnen Arbeitnehmer in der Automobilindustrie, in der Chemieindustrie, in vielen anderen Bereichen? Das sagt ja niemand von den Grünen, was das für konkrete Folgen hat. Also die Grünen haben das sehr geschickt gemacht. Und ich hoffe, dass wir als SPD ein bisschen was davon lernen.
Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz in einer Schlussrunde eine Frage an, weil die Zeit läuft uns nun wirklich davon. Was meinen Sie, gibt es ein Comeback für Andrea Nahles, die all dies und auch diese Diskussion jetzt ausgelöst hat? Herr Herzog, kommt sie noch mal zurück?
So wie ich Andrea Nahles kenne, nein. Sie hat damit abgeschlossen. Ich hoffe, sie bleibt noch Bundestagsabgeordnete, bis die Wahlperiode beendet ist, weil ich hätte sie gerne weiterhin in unserer Landesgruppe. Sie ist eine tolle Abgeordnete, eine wunderbare Frau und ein sehr angenehmer Mensch. Aber ich denke nicht, dass sie noch einmal hauptberuflich in der Politik arbeiten wird.
Frau Mika, Comeback, ja oder nein, ganz kurz?
Ich glaube nicht, wenn sie ihr Bundestagsmandat nicht abgeben wollen würde, dann sehe ich eine Chance. Aber so, wo sie alles niederlegt, das ist wirklich das politische Ende.
Frau Landfried, 10 Sekunden.
Ich stimme Frau Mika und Herrn Herzog zu. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Comeback für Andrea Nahles geben wird.
Christine Landfried, Professorin von der Universität Hamburg, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. und der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog sprachen zum Thema Glücklos in die Zukunft, wohin steuert die SPD? Ich danke Ihnen dreien für diese interessante Diskussion. Das war das SWR2-Forum mit Thomas Ihm am Mikrofon.